Detektor FM. Zurück zum Thema.
Mehr als 2/3 der Deutschen wollen laut Umfragen den Religionsunterricht in Schulen abschaffen. Längst sitzen in den Schulklassen nicht nur Katholiken und Protestanten, auch muslimische, jüdische und orthodoxe Glaubensrichtungen sind vertreten. Im Religionsunterricht sitzen sie getrennt in unterschiedlichen Klassenräumen. So vielleicht eine Idee einer Gesellschaft, in der alle Religionen gleichberechtigt sind. In der Praxis haben meistens nur Katholiken und Protestanten ihren eigenen Religionsunterricht. Alle anderen haben frei oder gehen in den Ethikunterricht. Das ist von Bundesland zu Bundesland ganz verschieden. In Bayern beispielsweise wird fast nur römisch-katholisch gelehrt. In Großstädten wollen die meisten Ethikunterricht. Wie zeitgemäß ist der getrennte Religionsunterricht und gibt es vielleicht Alternativen dazu? Brauchen oder wollen die Kids den Religionsunterricht überhaupt? Über diese Fragen spreche ich heute mit Professor Michael Wermke, Direktor des Zentrums für religionspädagogische Bildung an der Universität Jena. Schönen guten Tag, Herr Wermke.
Schönen guten Tag.
Ist die Trennung in christliche Konfessionen überhaupt noch aktuell oder sollte man da sich breiter aufstellen?
Ich vermute mal, dass Sie eigentlich meinten, ob die Trennung des Religionsunterrichts nach konfessionellen Bekenntnissen noch zeitgemäß ist. Also, ist es sinnvoll, konfessionellen Religionsunterricht anzubieten? Ich beantworte die Frage mit Ja, mit folgenden Argumenten. Ein konfessionell verbindender Unterricht setzt ja voraus, mit Blick auf Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, dass wir es mit gleich starken Partnern zu tun haben, also dass die Konfessionen in gleicher Stärke vertreten sind. Nun ist es aber so, dass in den genannten Bundesländern aus historischen Gründen die Anzahl der konfessionsgebundenen Schülerinnen und Schüler bei etwa 1/3 der Schülerschaft liegt, beziehungsweise dann ja auch entsprechend mit der Gesamtbevölkerung. Und bei diesem 1/3 sind es ungefähr 6% katholische Schüler, also 27% evangelische, 6% katholische Schüler. Das heißt, wenn wir jetzt konfessionellen Unterricht anböten, der jetzt konfessionell übergreifend wäre, dann würde die Mehrheit die Minderheit marginalisieren. Also wir hätten kein Modell eines kräfteausgleichenden Unterrichts. Es gibt ja Modelle der konfessionellen Kooperation, zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Niedersachsen.
Wie läuft das?
Genau, wo die Religionslehrkräfte, die eine der beiden Konfessionen angehören, dann die Schüler der jeweils anderen Konfession im Klassenverband mit unterrichten. Aber das setzt in etwa gleiche Verhältnisse voraus. Das setzt im Übrigen auch bei der Lehrkraft einiges voraus. Die Lehrkraft, die dann ja sich im Klaren darüber sein muss und auch darüber ist, dass sie eben Kinder anderer Glaubensvorstellungen, einer anderen christlichen Denomination bei sich hat, dass sie nochmal ganz besondere Kompetenzen erwerben muss, um als evangelische Religionslehrkraft beispielsweise über katholische Themen unterrichten zu können, wie auch umgekehrt.
Wie sind denn die Erfahrungen in Baden-Württemberg und in Niedersachsen?
Ich habe ja darauf hingewiesen, dass es für die Lehrkräfte eine besondere Herausforderung darstellt, die Themen sachgemäß zu unterrichten und auch den jeweiligen, ja, wie soll man sagen, religiösen Mentalitäten der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Also als evangelische Religionslehrkraft ein Verständnis dafür haben, wie katholische Schülerinnen und Schüler denken, finden, glauben.
Denken und empfinden Katholiken und Protestanten so unterschiedlich? Ist das die Erfahrung, die man da gemacht hat?
Ja, allerdings.
Inwiefern?
Naja, also es gibt im Katholizismus beispielsweise eine Reihe von Festen, die es so im Protestantismus nicht gibt, wie auch umgekehrt. Und die Bedeutsamkeit dieser Feste, die müssen mir dann schon klar sein. Und irgendwie muss auch klar sein, was diese Feste dann auch für die jeweiligen Kinder bedeutet, um es auch thematisieren zu können. Konfession prägen Mentalitäten, Einstellungen, Vorstellungen. Und das muss ich respektieren.
Das gilt ja dann nochmal doppelt für ganz andere Glaubensrichtungen, die nicht im Christentum ihren Ursprung haben, sicherlich. Ja. Wenn man jetzt noch andere Religionen mit einbeziehen würde, wie sehen Sie das? Geht das? Kann man Religionen mischen? Warum?
Genau, das ist problematisch. Also ein gemeinsamer Religionsunterricht würde ja bedeuten, dass man Angehörigen anderer Konfessionen, jetzt Religionsgemeinschaften, jetzt speziell im Islam, die Möglichkeit eines eigenen Religionsunterrichts, der ja den großen Kirchen und auch dem Judentum aus historischen Gründen nun schon seit Gründung der Bundesrepublik ermöglicht ist, also diese Möglichkeit zu verwehren. Man müsste zunächst mal klären, warum soll man nicht und darf man nicht, sollte man nicht auch islamischen Religionsgemeinschaften bzw. muslimischen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eines muslimischen Religionsunterrichts anbieten, bevor man auf den Gedanken kommt, es ihnen eigentlich zu verwehren.
Also, das gibt es ja. Islamischen Religionsunterricht gibt es ja zum Teil, ne? Also vielleicht ist nicht die Diskussion, das zu verwehren, sondern vielleicht ist die Diskussion, ist es staatliche Aufgabe für diese multireligiöse Gesellschaft und für jede Religion, Religionslehrer zu stellen und damit auch zu finanzieren? Ist das Aufgabe des Staates oder ob man das nicht tatsächlich zur Privatsache macht?
Zunächst mal hängt ja eine ganz grundlegende, ja fast schon gesellschaftspolitische Frage dahinter. Will man ein Unterricht, der den unterschiedlichen religiösen Voraussetzungen und Einstellungen gerecht wird. Also will man die Vielfalt religiöser Bildung und neben einem evangelischen, katholischen, jüdischen, auch einen islamischen Religionsunterricht, also will man die Vielfalt schützen, fördern, entwickeln, oder will man im Sinne einer Homogenisierung aus einer Vielfalt eher eine Einheit gestalten. Und das ist eine ganz wichtige, grundlegende, ja, pädagogische, aber auch gesellschaftstheoretische Frage. Wie verstehen wir uns als Gesellschaft? Ist Vielfalt etwas, was wir entwickeln und fördern wollen, dann auch in religiöser Hinsicht? Oder ist Vielfalt etwas, was das Gesamte einer Gemeinschaft in Frage stellt? Und da bin ich nun wiederum der Auffassung, dass es in unserer Gesellschaft, die durch Individualisierung, Pluralisierung, religiöse wie auch weltanschauliche Ausdifferenzierung gekennzeichnet ist, dass unsere Gesellschaft die primäre Aufgabe hat, diese Vielfalt von Möglichkeiten zu schützen und weiterzuentwickeln.
Sie sind also für Religionsunterricht. Das ist Ihr Argument, richtig?
Ich bin erstens für Religionsunterricht und ich bin zweitens auch dafür, dass zunächst auch anderen Religionsgemeinschaften wie dem Islam die Möglichkeit eingeräumt wird, die den evangelischen und katholischen Kirchen wie auch der jüdischen Glaubensgemeinschaft seit Einführung des Grundgesetzes 1949 offenstehen. Wir können dann gerne in einem zweiten Schritt darüber nachdenken, ob es möglich wäre und ja, gesellschaftlich und pädagogisch auch erforderlich ist, dass wir einen gemeinsamen Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler anbieten. Aber da muss man sehr genau auf die Bedingungen achten. Zunächst gibt es dieses Recht auf Erteilung des Religionsunterrichts nach muslimischen Richtlinien, Glaubensvorstellungen. Und wir müssen dann die Frage beantworten, wenn wir das nicht wollen, wenn wir einen gemeinsamen Religionsunterricht für alle von vornherein wollen.
Vielleicht eine dritte Möglichkeit wäre Ethikunterricht, Werteunterricht, so wie er jetzt in Luxemburg kommt, anstatt konfessionellem Religionsunterricht.
Also das Modell, was wir in Deutschland überwiegend fahren, ist nicht rechtlich nicht so, aber es ist quasi ein Alternativmodell. Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern, die Erziehungsberechtigten, haben die Möglichkeit auszuwählen, ob sie ihre Kinder in einen konfessionsbezogenen Religionsunterricht schicken oder in einen Ethikunterricht. Das heißt, hier geht es ja gar nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch.
Die Frage ist, die Aufgaben, die auch an unterschiedlichen anderen Stellen diskutiert wurde, reicht nicht der Ethikunterricht? Und sagen Sie mir doch mal, warum der Ethikunterricht oder der Werte- und Normunterricht nicht reicht.
Ich habe nicht gesagt, dass der Ethikunterricht oder der Werte- und Normunterricht nicht ausreicht. Das habe ich ja gar nicht gesagt.
Aber sind Sie für Religionsunterricht an Schulen? Also Sie referieren den Status quo und mein Eindruck ist, Sie verteidigen den auch. Und ich möchte einfach nur wissen, warum?
Also die Frage ist doch, warum gibt es überhaupt Religionsunterricht an staatlichen Schulen? Daran schließt sich die nächste Frage an. Warum ist der Religionsunterricht als einziges Fach im Grundgesetz in besonderer Weise in Artikel 7.3 geschützt? Also dort steht sie, wenn Sie nachschlagen, der Religionsunterricht ist normales Lehrfach wie jedes andere Unterrichtsfach auch. Das ist nur auf dieses Fach Religionsunterricht bezogen. Das ist sehr interessant. Warum ist das eigentlich so? Nun könnte man sagen, ja, das sind so alte Rechte der Kirchen, die sich noch in diesem Grundgesetz niedergeschlagen haben. Und die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren der Auffassung, Kirche gehört wie selbstverständlich dazu. Aber ich glaube ehrlich, dass diese Erklärung nicht ausreicht, sondern es muss noch eine andere Erklärung geben, warum es Religionsunterricht und auch Ethik und Werte und Normen Unterricht gibt. Der Umstand ist der, dass wir in Artikel 4 des Grundgesetzes formuliert haben, dass unsere Gesellschaft sich dadurch auszeichnet, dass eine Meinungs- und Glaubensfreiheit existiert. Und der Religionsunterricht und auch der Ethikunterricht sind die Orte, wo wir Meinungs- und Glaubensfreiheit entwickeln können. Es ist der Ort, an dem wir instand gesetzt werden, eines der grundlegenden Rechte in unserer Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Und deswegen ist dieses Fach nicht einfach so beiseite zu schieben oder durch irgendwelche Ressourcenargumente zu erledigen, sondern es geht eigentlich um einen ganz wichtigen Beitrag zur Demokratieerziehung. Und da möchte ich dann die Argumente hören, warum das nicht mehr in unserer Gesellschaft zu leisten ist.
die müsste dann jemand anders liefern. Über die Bedeutung des Religionsunterrichts an deutschen Schulen habe ich mit Professor Michael Wermke vom Zentrum für religionspädagogische Bildung in Jena gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ihnen auch vielen Dank.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.